Hey!
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com auf meinsportradio.de.
Was macht den neuen Weltmeister? Du kennst ihn als Teamkollegen. Was macht Rowan Dennis so speziell?
Ja, Rowan ist ein Typ, der immer 100% gibt. Das ist entweder schwarz oder weiß, da gibt es kein Grau bei ihm. Wenn er etwas 100% will, dann macht er alles dafür und sowas. Bei diesem Weltmeistertitel heute, er hat lange dafür gearbeitet, er hat hart dafür gearbeitet, er hat alles gegeben und es freut mich sehr für ihn, dass er sein großes Ziel erreichen konnte, weil auch in der Vergangenheit, er hatte schon öfters auch Pech bei großen Meisterschaften, heute ging alles auf, er war parat, er hat geliefert und er hat es definitiv verdient.
Das war Stefan Küng zum neuen Weltmeister im Einzelzeitfahren der Herren, seinem Teamkollegen Rowan Dennis, der gestern den Wettbewerb für sich entscheiden konnte und damit auch den Titel gewonnen hat. Das ist eines der Themen in der neuen Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport Talk in Zusammenarbeit mit radsportnews.com hier bei meinsportradio.de. Mein Name ist Lukas Kruse und wir sprechen heute natürlich wieder über die aktuellen Ereignisse von der Rad-WM in Innsbruck. Und bei mir sind wieder mal zwei der Kollegen von radsportnews.com, einmal Peter Maurer und einmal Joachim Logisch. Grüßt euch.
Einen wunderschönen guten Tag aus Innsbruck.
Hallo Lukas.
Ja, wir sprechen zunächst aber erstmal nicht über die Herren, sondern über die beiden anderen Wettbewerbe, die jetzt hinter uns liegen und beginnen dort bei dem Einzelzeitfahren der Junioren. Das wurde dominiert, kann man sagen, von dem Belgier Remco Evenepoel, der mit knapp anderthalb Minuten Vorsprung das Rennen gewinnen konnte vor Luke Plapp und Andrea Picciolio. Die beiden deutschen Starter, Michael Hessmann landete auf Platz 4 und Jakob Gessner auf Rang 13. Aber ich denke, wir sollten vor allem über den Weltmeister der Junioren im Einzelzeitfahren, über Evenepoel, reden, denn der hat eine sehr beeindruckende Saison und wird auch mit einem Großen verglichen.
Ja, ist unglaublich. Der ist schnell im Ziel gewesen, als man seinen Namen aussprechen konnte. Evenepoel, da muss man sich dran gewöhnen und das sollten wir alle, denn das könnte sein, dass das der neue Star der Zukunft ist. Ist zwar erst 18 Jahre alt, hat 20 Siege bei 25 Rennen. Und wenn man die letzten 18 Monate, die er überhaupt erst offiziell Rad fährt, zusammennimmt, dann hat er 34 Siege bei 44 Rennen. Und wie er fährt, das hat ihm schon den Beinamen eingebracht. Es sei der neue Eddy Merckx, wird er genannt. Er weiß das weit von sich, ohne allerdings da, sich selbst da nicht so weit zurückzunehmen. Er sagt, ich bin nicht der neue Merckx, ich bin der neue Mi. Und das wird ja mit ME geschrieben und damit wie Eddy Merckx am Anfang auch. Und also er sieht sich schon als er ist sehr selbstbewusst als junger Fahrer. Bis jetzt gibt ihm der Erfolg recht. Er ist Europameister geworden, gerade eben in Glasgow im Zeitfahren und auf der Straße. Und wie gesagt, er fährt erst seit 18 Monaten so richtig Rad. Vorher hat er Fußball gespielt. Da weißt du ein bisschen was, Peter, ne?
Ja, und zwar war er aktiv in der Jugend für den RSC Anderlecht und dann ist er sogar gewechselt in die holländische Liga zu PSV Eindhoven. Allerdings, was man dazu sagen muss, im Nachwuchs, und wir haben lange überlegt, also uns wäre kein einziger Radfahrer eingefallen, der was einmal in einem Junioren-Nationalteam im Fußball tätig war. Und dann glaube ich Bob Jungels als Torhüter mal in einem kleineren Verein oder sonstiges. Ich weiß nicht, vielleicht Lukas, fällt dir dazu einer ein?
Nee, im Fußball jetzt nicht. Man kennt ja nur die Geschichte mit Primoz Roglic, die ist ja auch viel erzählt worden, der aus dem Skisprung kam. Aber ich glaube auch, dass die Geschichte mit dem Fußballer, der jetzt auf einmal Rad fährt und wie er auch Rad fährt, doch relativ einmalig ist. Jetzt haben wir über die Wechsel im Fußball gesprochen, müssen natürlich noch darüber sprechen, dass Evenepoel jetzt auch gleich den Sprung aus der Juniorenklasse in die World Tour geschafft hat, fährt ab dem kommenden Saison erstmal für 2 Jahre für Quickstep. Was traut ihm dazu? Es ist ja relativ ungewöhnlich, dass ein Fahrer direkt aus dem Juniorenbereich dann in die World Tour springt.
Ich glaube, dass es nicht nur ungewöhnlich ist, sondern eigentlich wirklich sensationell, weil grundsätzlich muss man sagen, wenn Quickstep diesen Schritt so geht, sich den jungen Fahrer mit diesem Alter zu sichern, also dann wissen sie wirklich, der kann etwas und sie erwarten etwas. Er selbst hat es in der Pressekonferenz angesprochen, dass er nicht die großen Rennen fahren wird, sondern teilweise eher mehr Vorbereitungsrennen wie die Kolumbien-Rundfahrt, um einfach sie daran zu gewöhnen, weil er selbst auch einschätzen kann, dass dieser Schritt, die komplette U23-Klasse zu überspringen Und das sind 4 Jahre, also schon ein sehr, sehr großer ist.
Ja, ich bin da ein wenig skeptisch, ob das der richtige Weg ist. Er ist zwar körperlich schon voll entwickelt, also ist kein 18-Jähriger mit einem kindlichen Körper mehr, sondern da ist er schon ein erwachsener Mann. Aber jetzt schon zu sagen, ich bereite mich vor auf die Grand Tours, also er wird gar nicht so viele Rennen fahren in den nächsten Jahren, sondern er wird soll von Quickstep auf die Grand Tours gleich vorbereitet werden. Ob das der richtige Weg ist, möchte ich bezweifeln. In den nächsten 5 Jahren, bis er 23 ist, da verändert sich so viel. Mal sehen, was aus ihm wird. Aber wie gesagt, den Namen sollten wir uns merken. Evenepoel, auch ein bisschen üben, ihn auszusprechen. Von dem werden wir sicherlich noch ein bisschen was hören.
Ja, der wird auch noch im Straßenrennen an den Start gehen, das heute noch stattfinden wird. Da gilt er natürlich auch als Top-Favorit, werden wir dann natürlich für euch im Auge behalten. Neben den Junioren der Herren waren aber auch die Damen am Start, und zwar nicht die Junioren, sondern eben die erste Garde, die Profidamen. Und auch die hatten ein Einzelzeitfahren zu bewältigen, darauf hatten wir euch ja schon ausführlichst vorbereitet. Und es ist genau das eingetroffen, was wir ja ein bisschen prognostiziert haben. Annemiek van Vleuten gewinnt diesen Wettbewerb, ist damit wieder Weltmeisterin, denn sie hat ihren Titel verteidigt. Anna van der Breggen, zweite, Ellen van Dijk, dritte und Lucinda Brandt, sechste, also 4 Niederländerinnen unter den ersten 6. Gab jetzt keine großen Überraschungen auf den vorderen Plätzen. Die deutschen Fahrerinnen, Lisa Brennauer 14., Trixie Worrack 15., die können mit dem Rennen nicht ganz so zufrieden sein, oder?
Nein, da war die Enttäuschung wirklich groß nach dem Rennen. Wir haben danach mit beiden gesprochen. Trixie wollte gerne unter die besten 10. Aber wahrscheinlich war es bei ihr doch und vielleicht auch bei Lisa so, dass das Mannschaftszeitfahren zu viel Kraft, zu viel Substanz vorher gekostet hat. Bei Trixie weiß man ja, dass sie nach dem schweren Unfall körperlich zwar sagt, sie spürt gar nichts mehr und sie ist topfit, aber sicherlich ist da noch eine kleine Einschränkung zu spüren. Jedenfalls, wenn die Rennen so dicht hintereinander sind. Das war ja nur ein Tag Pause. Und Lisa Brennauer hat sich das ganze Jahr vorbereitet. Sie wollte hier wirklich was reißen und hat auch keine Erklärung, warum das nicht geklappt hat. Sie sagt, sie hat nicht den Druck auf die Pedale gekriegt. Es wurde zwischendrin, hatten wir ja auch schon mal gesprochen, über ob das der Wind war, der sich dort schädigend eingemischt hat. Man weiß nicht. Es ist schade, der BDR hatte zu diesem Zeitpunkt gehofft, wenigstens eine Medaille zu haben. Ich hatte mit Udo Sprenger gestern Abend mal kurz gesprochen. Auch beim BDR ist man ein wenig ratlos. Und ich befürchte ja, dass wir dieses Jahr sogar eine WM erleben könnten ohne deutsche Medaille. Wie ist es bei den Österreichern, Peter?
Ja, da muss ich eigentlich immer während des Aufnehmens jetzt ein bisschen gespannt an den TV-Schirm blicken, weil da fährt gerade die Laura Sticker in der Spitzengruppe bei den Juniorinnen. Und es sieht auch so aus, nachdem die Herren, ich würde jetzt nicht sagen enttäuschend, aber man hört über gewisse Probleme im Team der österreichischen Herren, dass er Felix Groschartner nicht die Form hat, dass er Georg Breidler gestern im Zeitfahren der Herren keinen guten Eindruck hinterlassen hat. Also da könnte jetzt die sensationelle Medaille passieren. Ansonsten muss man aber sagen, wenn Österreich ohne Medaille bleibt, ist es eigentlich, ja, wie erwartet.
Dann kommen wir doch gleich mal zu den Herren. Wir haben es eingangs gehört, dass Rowan Dennis sich den Titel sichern konnte. Wir haben seinen Teamkollegen Stefan Küng gehört, der ihn dort als harten Arbeiter bezeichnet hat. Am Ende Rowan Dennis 7. Saisonsieg, alle Siege in Einzelzeitfahren. Und wir hören mal rein, was er nach dem Rennen zu sagen hatte. Da berichtet er nämlich davon, dass er das doch schon sehr lange geplant hatte.
It's been a lot of work in the background and a lot of faith by the Australian team, one, and BMC obviously as well, making sure that my bike was always slowly getting better and better. There was less things going wrong, but it would have been easy for the Australian team to say, oh, Rowan will never win. He hasn't got it when it comes to World Championships, but the fact that they kept backing me and making sure that I still had a ride to have a go every year was, I have to thank them a lot. It always hurts, to be honest. The first 25 kilometres, I was feeling good, but it was still that unknown of, am I going too hard before the climb? So I tried to block that out as much as possible and try to stick to what I knew I could do, and that's all down to what my coach was planning power-wise and holding my form, staying as aero as possible. It's all years of practice, I think, and a lot of it was a lot mental for me today as well. This year, technically it was 4 years ago, but this year I knew that I wanted, well, we planned it in December, that I, well, in my head, my coach and I planned, look, I want to really target the Giro and win, hopefully, the prologue and the time trial to give myself the best possible chance, GC-wise. So that was sort of preparation time trial, but more so I had to learn how to climb better after 4 hours or 5 hours. And then after that, it was I got sick, and really it was, okay, well, I don't really want to do the Tour de France because it's not the best preparation for the World Championships time trial. But let's try mimic last year and 2014's preparation for the Worlds by doing the Vuelta. And it's sort of similar to what I did with the Tour de France leading into Rio. And it works perfectly, I think.
Ja, ihr beiden Rowan, das ist am Ende doch relativ deutlich neuer Weltmeister im Einzelzeitfahren geworden. Ihr habt vorher ihn auch als klaren Top-Favoriten ausgemacht, aber überrascht euch, wie deutlich er am Ende geschlagen wurde, denn er die Konkurrenz geschlagen hat, so rum ist es richtig, denn er wirkte doch sehr überrascht.
Er wirkte vielleicht überrascht, wobei es ja dann doch ein bisschen Understatement war, als er dann mir in der Mixzone gegenüber sagte, es war jetzt nicht das perfekte Rennen und aber gleichzeitig verglichen hat, dass er dieselben Wattwerte fuhr wie beim Stundenweltrekord auf der Bahn damals. Und wenn man jetzt den Kurs in Innsbruck vergleicht, ist es schon sehr beeindruckend, wenn man sagt, man fährt da dieselben Werte wie bei einem Stundenweltrekord.
Also ich denke, Rowan Dennis gehört die Zukunft. Das war sein erster Weltmeistertitel. Er hat in diesem Jahr 7 Siege eingefahren, alle im Zeitfahren. Nur 2-mal hat er ein Zeitfahren nicht als Sieger beendet. Die waren zu kurz für ihn. Also alles, was etwas länger ist, da ist er der neue Dominator. Ich denke, dass die Goldmedaille geht die nächsten Jahre könnte an ihn gehen. Tom Dumoulin kam ja sichtlich geschlagen gestern als Zweiter ins Ziel. Er war völlig fertig und auch sehr enttäuscht. Aber vielleicht war er auch so enttäuscht, weil es jetzt das dritte Mal bei einem großen Wettbewerb zweiter Platz war. Er ist beim Giro Zweiter geworden, bei der Tour Zweiter geworden, jetzt bei der WM Zweiter. Tom Dumoulin the Second, könnte man ja fast sagen. Aber er hat auch andere Qualitäten, die Rowan Dennis nicht hat. Also Rowan Dennis wird wahrscheinlich keine Tour de France gewinnen, auch wenn er ja gesagt hat, er möchte sich jetzt in Zukunft auch ein bisschen auf die Rundfahrten konzentrieren.
Das hat er sehr wohl gesagt. Da gilt es aber anzumerken, der Rowan Dennis hat natürlich was anderes auch noch im Hinterkopf. Was neu ist für ihn, er wechselt nächstes Jahr das Team. Er wird starten für Bahrain Merida. Dort wahrscheinlich auch Aufgaben bekommen für die Tour de France. Allerdings wahrscheinlich nicht als Kapitän, sondern eher mehr in den Helferdiensten. Und das nächste ist, 2020 sind Olympische Spiele und da hat er das große Ziel. Das hat er vorsichtig formuliert, aber auch dort will er den Titel. Und dadurch bleibt wahrscheinlich abzuwarten, dass er eher sich noch ein bisschen auf das Zeitfahren fokussieren wird, eher er dann vielleicht auch einen Versuch startet, bei einer Grand Tour zu siegen. Und zu Tom Dumoulin gibt es ja noch anzumerken, er hat auch beim WM-Auftakt Silber erzielt, sprich, es ist jetzt eigentlich nicht das dritte Mal Zweiter, sondern das vierte Mal Zweiter. Und es bleibt eigentlich zum Hoffen, dass ihm das im Straßenrennen dann erspart bleibt.
Ja, denn das. Obwohl, ich glaube, mit einem zweiten Platz im. Entschuldigung, Lukas. Ich glaube, mit einem zweiten Platz im Straßenrennen wäre er dann aber trotzdem zufrieden auf dieser Strecke.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und vor allem muss man ja auch sagen, dass zweiter Platz beim Giro, zweiter Platz bei der Tour, zweiter Platz bei der WM vielleicht oder zweimal zweiter Platz vielleicht im ersten Moment wehtut. Aber in anderer Hinsicht kann man ja auch sagen, dass er eine wahnsinnig große Konstanz durch die ganze Saison gebracht hat, Tom Dumoulin. Und dass er eben trotzdem überall zur Weltspitze gehört. Ich glaube, das darf man dann auch nicht missinterpretieren. Bevor wir gleich noch auf die deutschen Fahrer schauen, machen wir eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder für euch da.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Felix von Total Beklubbt. Jede Woche sprechen wir über alles rund um den ersten FC Nürnberg. Spiele, Skandale und alles, was es sonst noch so gibt. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst eine kurze Rezension bei iTunes da und gebt uns 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und damit herzlich willkommen zurück zu Radio Tour, der im Radsport Talk in Zusammenarbeit mit Radsportnews.com. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir sind immer noch Joachim Logisch und Peter Maurer. Und wir haben bereits über den Sieger und den Zweiten des Einzelzeitfahrens der Herren bei der WM in Innsbruck gesprochen. Das waren Rowan Dennis und Tom Dumoulin, müssen aber natürlich auch noch über die weiteren Fahrer sprechen. Unter anderem über Viktor Campenaerts. Den hatten wir jetzt in unserer Vorschau so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Aber auch eine starke Leistung von ihm, mit der er sich dann am Ende Bronze geholt hat.
Absolut, und er war ja nicht so weit von Silber entfernt. Es war gerade eine halbe Sekunde, was ihn und Tom Dumoulin getrennt haben. Wobei man sagen muss, der Viktor hat es eigentlich fast im ersten Streckenteil ein bisschen liegen gelassen, weil da hat er über 7 Sekunden verloren auf den Tom Dumoulin, und im flachen Teil hätte man wahrscheinlich den Viktor Campenaerts ein bisschen stärker eingeschätzt.
Ja, denke ich auch. Campenaerts ist halt der Glückliche gewesen, der 10 Kandidaten für Platz 3, der dann Bronze geholt hat. Toni Martin hatte ja auch darauf spekuliert. Und man muss auch sagen, er ist sehr, sehr stark gefahren. Also die schwachen Zeiten, die er ja jetzt auch schon hatte, die sind, glaube ich, vorbei. Er war im bis zum Berg Zeit Dritter auf Bronzekurs, und auch nach dem Berg hat er die drittschnellste Zeit hingelegt. Nur am Berg hat er Zeit liegen lassen, und das war zu erwarten. Wenn man sich diesen Berg in einem Zeitfahren anschaut, war es eigentlich unwahrscheinlich, dass er dort um die Medaillen wirklich kämpfen kann. Obwohl er ja selbst gesagt hat gestern direkt nach dem Rennen, wenn er die Topform gehabt hätte von früher, dann wäre das vielleicht auch möglich gewesen. Aber diese Form war nicht da. Und da muss man bedenken, dass er ja bei der Tour in der 8. Etappe gestürzt war, einen Wirbelbruch sich zugezogen hat und ihm wahrscheinlich auch die Härte von der Tour gefehlt hat. Er hat seitdem nur die Tour of Britain bestritten. Und da fehlt es einfach, wenn so ein großer Berg in einem Zeitfahren über 50 Kilometer drin steckt.
Wobei bei Campenaerts noch dazu zum Sagen gilt, wenn man sagt, wir haben von diese 10 Kandidaten geredet um die Bronzemedaille, also der hat schon mehr als bei Silber angeklopft. Also das war mit Tom Dumoulin auf einer Augenhöhe. Und ich habe im Ziel auch dann mit dem 4. gesprochen, mit Michael Kwiatkowski, und der hat selbst berichtet, das war eines seiner besten Zeitfahren, die Form ist perfekt. Und trotzdem hatte er über 40 Sekunden Rückstand auf die Medaillenränge. Also der hat gesagt, selbst wenn ich noch alles optimal gelaufen wäre, hätte ich nie eine Chance dorthin gehabt. Und das muss man wirklich sagen, das war eigentlich die Quintessenz des gestrigen Tages. Es waren 3 außergewöhnliche Zeitfahrer in Front, und wir haben Abstände erlebt, die wir schon lange nicht mehr bei Weltmeisterschaftszeitfahren erlebt haben.
Was man vielleicht auch noch anfügen kann zu Viktor Campenaerts, ist, dass er ja beim keineswegs die perfekte Vorbereitung hatte. Er ist ja beim letzten Zeitfahren bei der Vuelta in Anführungsstrichen nur 12. geworden. Da lief nicht alles rund. Jetzt eine Bronzemedaille bei der WM. Ich glaube, der wird sehr, sehr glücklich dann nach Hause fahren aus Innsbruck. Joachim, du wolltest noch was sagen.
Nee, das wollte ich im Prinzip das Gleiche, ja.
Alles klar, dann wollen wir jetzt nochmal kurz, wir haben es schon angeschnitten, Toni Martin, kurz hören, was er denn zu sagen hatte. Der war nach dem Rennen weder richtig glücklich, aber auch nicht so richtig enttäuscht. Wir hören mal rein.
Und dann, ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo die Zwischenzeit am Anfang war. Ich wusste jetzt bloß, dass ich zumindest zu den vorigen Fahrern erstmal konkurrenzfähig gut dabei war. Gerade auf den Stefan Küng, den ich da als Referenz hatte, lag ich, glaube ich, ein Stück weit vorne. Das war erstmal für mich sehr positiv. Ich wusste, dass ich Druck auf den Flachen machen muss, da ich die Zeit sicherlich nicht am Berg rausholen werden würde. Muss dann doch sagen, dass mir die Beine dann am Berg so ein bisschen eingeschlafen sind, dass ich wirklich Probleme hatte, diesen Rhythmuswechsel von Flach auf Berg zu vollziehen. Das war dann eher so eine Hochgerette als wirklich eine Performance nach oben. da habe ich auch versucht, wirklich oben mich zu sammeln und nochmal nach den letzten 15 Kilometern nochmal richtig Druck zu machen. Aber klar, das zwischen Plan und Wirklichkeit, das klappt dann immer so ein bisschen. Ich war natürlich auch am Anschlag. Ich muss die Zwischenzeit nochmal analysieren, um da wirklich zu gucken, wo ich was verloren habe. Aber ich wurde schon mehrfach gefragt, ob ich enttäuscht bin. Das kann ich eigentlich verneinen. Sicherlich bin ich jetzt nicht zufrieden. Das Ziel war die Medaille. Aber es war, glaube ich, eine Leistung, mit der ich jetzt erstmal klarkommen werde. Die, glaube ich, auch zu meinem zu meinem Fahrertyp einfach passt, aufgrund der Charakteristik des Berges. Und ich habe jetzt gerade gehört, dass das nächste Jahr die WM wohl flach sein soll, und das lässt mich doch schon wieder ein bisschen lächeln.
Ja, Toni Martin, das selbstgesteckte Ziel der Medaille hat er verpasst, hat aber vor der WM bei mir im Gespräch auch gesagt, er möchte wieder in die Weltspitze im Einzelzeitfahren zurück. Ich denke, das ist ihm mit diesem Rennen aber auf jeden Fall gelungen. Oder wie seht ihr das?
Ja, das hatte ich ja eben schon gesagt. Er war auf den Strecken, die ihm liegen, war er jeweils Dritter. Er wird kein Bergkönig mehr werden mit seinen 33 Jahren, aber nächstes Jahr in Yorkshire hat er sicherlich eine Chance. Ich glaube, da ist der höchste Berg 54 Meter hoch. Selbst wenn das Rennen wellig ist, ist das wahrscheinlich ideal für ihn. Er wird dort wieder um die Medaille mitfahren. Er wurde auch von einem Kollegen gefragt, ob er denn nächstes Jahr auch noch fahren wird, und da war er völlig überrascht, wie so eine Frage überhaupt aufkommen könnte. Ja, hat er natürlich gesagt, er wechselt ja auch das Team. Wie wir erfahren haben, verkündet ist es noch nicht offiziell, geht es zu Lotto NL Jumbo. Und dort wird er ganz andere Möglichkeiten vorfinden. Wenn man so gehört hat, was bei Katjuscha Albezin alles nicht geklappt hat, dann werden wir nächstes Jahr sicherlich einen ganz anderen Toni Martin erleben.
Ja, da werden wir sicherlich in unseren Saisonvorschau-Podcasts, die dann so kurz vor der neuen Saison so in Richtung Dezember, Januar kommen, dann sicherlich auch noch genauer drüber sprechen. Wir müssen allerdings auch noch über den zweiten deutschen Fahrer sprechen, Maximilian Schachmann. Und bevor wir seine Leistung analysieren, hören wir auch mal rein, was er nach dem Rennen zu sagen hatte.
Nee, also an sich lief es eigentlich ganz gut. Was jetzt nur auffällt, ist, habe ich jetzt schon mal davor erwähnt, dass wir jetzt gerade die früh gefahren sind. Wir haben irgendwie extrem viel am Anfang verloren. Nach 16 Kilometern bin ich ja schon gar nicht mehr irgendwie in Zwischenzeit.
Stimmt, ja.
Und ich bin aber eigentlich schnell angegangen, wundert mich. Keine Ahnung, ob sich der Winter verändert hat, aber das will ich jetzt auch keinem, also nicht als Grund vorschieben. Wäre nur interessant zu sehen. Nee, ich bin eigentlich schnell losgefahren, auch wenn man das nicht sieht an den Zeiten, aber ich bin schnell losgefahren. Ich habe vor dem Berg noch mal ein bisschen, die 3 Kilometer davor noch mal ein bisschen rausgenommen. Bin dann am Berg, habe schnell einen guten Rhythmus gefunden, bin den rübergefahren, habe mich aber oben noch frisch gefühlt und konnte dann auch gleich wieder in diesem Rollercoaster-Stück, ja, im Up and Down sozusagen, da konnte ich schnell wieder Speed aufnehmen und bin dann ein gutes Rennen noch bis ins Ziel gefahren.
Platz 11 für Max Schachmann. Ein bisschen hat er sich geärgert darüber oder war verwundert darüber, dass er im ersten Streckenabschnitt so viel Zeit verloren hat. Am Ende ist dieser 11. Platz aber, denke ich, doch eine Leistung, mit der er grundsätzlich zufrieden sein kann.
Ja, er hat auf jeden Fall sein sehr gutes Jahr fortgesetzt mit dem 11. Platz. Schade, dass der 10. Platz nicht raussprang, aber das ist doch eigentlich nur Kosmetik. Also er ist sehr, sehr stark gefahren. Da haben wir auch wieder das Windthema. Also Sebastian Weber ist ein sehr erfolgreicher Trainer, der unter anderem auch Toni Martin betreut. Der hat uns erzählt nach dem Rennen, dass der Wind schon dreht. Das ist im Inntal bekannt. Er morgens weder in die eine Richtung, nachmittags etwas in die andere, und zwar nicht komplett entgegen, sondern er kommt dann etwas mehr von der Seite und hinten. Und dadurch können Leute schon Vorteile gehabt haben. Es ist aber nicht zu beweisen und es ist auch keine Entschuldigung. Schachmann ist sehr gut gefahren. Man darf ja nicht vergessen, dass er auch am Sonntag Mannschaftsweltmeister geworden ist und da einer der maßgeblichen Leute ist. Und durch seine Leistung im Zeitfahren hat er sich auf die Co-Position als Kapitän geschoben bei der deutschen Nationalmannschaft im Straßenrennen. Aber da reden wir dann nochmal extra drüber.
Genau, das machen wir. Wollen wir abschließend, wenn wir über das Zeitfahren reden, natürlich auch noch über die Österreicher sprechen. Peter, du hattest vorher ein bisschen die Hoffnung geäußert, dass ein Top-10-Platz rausspringt. Das hat jetzt nicht geklappt. Wie würdest du das Fazit der österreichischen Mannschaft so bewerten oder wie würdest du es ziehen?
Ja, im Prinzip war es so, dass der Georg Breidler sicher nicht die Leistung abrufen konnte, die er drauf hatte. Hat er im Ziel sofort berichtet, da war heute nicht mehr möglich. Ich bin 30 Watt zu wenig gefahren. Und ja, und auf diesem Top-Niveau, dann macht es einiges aus. Und am Ende waren es, glaube ich, fast über 6 Minuten, die er Rückstand hatte. Und beim ehemaligen Stundenweltrekordler, beim Matthias Brändle, muss man sagen, ihm ist halt dieser Anstieg nach Gnadenwald überhaupt nicht entgegengekommen. Also das ist einer, der richtig drücken kann, in flache Zeit fahren. Das hat er am Beginn bis zur Zwischenzeit bei 18 Kilometer bewiesen. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist nicht seine Saison. Also der hat sich eine Schulterverletzung zugezogen beim Einfahren zum Prolog der Tour de Romandie, hat dadurch den Giro verpasst, war dann krank, ist nie rein in die Form gekommen, war insgesamt sehr unzufrieden mit seinen 2 Jahren jetzt bei Trek Segafredo, weil er sagt, es ging darum, mich als einen der besten Zeitfahrer der Welt aufzubauen, und das ist komplett in die andere Richtung gegangen, warum er auch dann den Schritt jetzt wagt, zur Israel Cycling Academy zu wechseln. Aber ja, also nachdem wir sowieso von den Medaillen nur träumen durften, ist es jetzt auch dann nicht so tragisch, ob es jetzt ein 10., ein 11. oder dann ein 26. und ein 36. Platz ist.
So, dann haben wir jetzt also, denke ich, die Zeitfahren auch der Herren doch nochmal sehr, sehr gut aufgearbeitet. Das soll es für heute gewesen sein. Im heutigen Tagesverlauf finden noch die Straßenrennen der Juniorinnen und der Junioren statt. Da werden wir natürlich auch in den kommenden Tagen noch darauf zurückblicken. Wie gesagt, Evenepoel, der neu aufgehende Stern am Radsporthimmel, gerade bei den Junioren dann auch einer der Favoriten. Ansonsten werden wir uns in den kommenden Tagen natürlich auch noch ein bisschen ausführlicher mit den kommenden Weltmeisterschaften in Yorkshire und ein paar Reformen seitens der UCI beschäftigen. Da sind jetzt aber noch nicht alle Informationen beisammen und wir wollen euch das dann gebündelt liefern. Deshalb auch das in den kommenden Tagen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer bei Peter Maurer und Joachim Logisch für die Expertise. Vielen Dank.
Danke, und was wir vielleicht zum Abschluss noch bringen können, ist die Zahl des gestrigen Tages, und die war nämlich 62:10, oder Joachim?
Es war natürlich eine große Überraschung, dass Töft Madsen mit einem 62er Kettenblatt gefahren ist. Da waren alle anderen doch überrascht. Toni Martin hat gesagt, wenn er Weltmeister geworden wäre, hätten wir darüber nachdenken können. Aber immerhin, er saß gestern an den nächsten Tag von allen auf dem heißen Stuhl, denn er ist, glaube ich, als 7. oder so gestartet und hat bis kurz vor Schluss, bis Kirijenka kam, dort als Zeitschnellster gesessen. Also vielleicht sollte man doch mal über ein größeres Kettenblatt nachdenken, wenn es so eine Strecke ist wie gestern, die 30 Kilometer fast ein bisschen bergab geht und vielleicht auch ein wenig Rückenwind unterstützt ist, weil man dann einfach schneller treten kann. Also es ist wohl so, Toni Martin hat gesagt, wenn es so schnell ist, dann war es vielleicht auch ganz gut, mal sich einen Moment auszuruhen. Aber Töft Madsen hat dort wohl noch treten können und dort auch die ein oder andere Zettel rausholen können. Ein echter Vorteil war es wohl letztlich nicht.
Dann halten wir das fest. Dankeschön für eure Eindrücke, und das war's mit der heutigen Ausgabe von Radio Tour, dem Radsport-Talk. Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Ihr kriegt natürlich auch alle Neuigkeiten immer auf der Seite der Kollegen von radsportnews.com. Ansonsten könnten wir euch natürlich mal nur bitten, euch zu beteiligen unter dem Hashtag Radio Tour auf Twitter oder eben an mich, an @luke_crew. Ebenfalls bei Twitter, bei iTunes könnt ihr uns gerne Rezension da lassen. Und das war's für heute. Mein Name ist Lukas Kruse und wir hören uns dann am Samstag, glaube ich, wieder. Dann zur nächsten Ausgabe, wenn wir auf die Straßenrennen vorausblicken und eben uns ein bisschen mit dem sportpolitischen Teil dieser WM beschäftigen. Also, bis dann.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Kevin Scheuren von der Werkskantine am Wasserturm. Ihr seid Fans von Bayer Leverkusen oder wollt es werden? Dann hört in meinen Podcast rein. Alles rund um die Werkself, kontrovers, ehrlich und meinungsstark. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann hinterlasst meine Rezension bei iTunes für die Werkskantine. Am liebsten natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.